Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Als Elisabeth I. am 7. September 1533 geboren wurde, da sah das erstmal nicht so aus, als wäre da ein Mensch auf die Welt gekommen, der später mal eine große Rolle spielen würde in der Geschichte Englands. Elisabeth wurde als uneheliches Kind geboren und zu damaligen Zeiten war das eigentlich noch ein Garant dafür, dass eben nichts aus einem wurde, selbst wenn der Vater König war, Heinrich der VIII. In dem Fall. Ein Bastard war sie also und dazu eben auch noch ein Mädchen, was ihr Vater eigentlich noch schlimmer fand. In unserer Serie Bedeutende Herrscherinnen, da wollen wir uns in dieser eine Stunde History mal ansehen, wie aus der unerwünschten Tochter, dem Bastard, trotz dieses schwierigen Starts Elisabeth I. wurde. Die Königin, die England zur Seemacht machte und den ersten Grundstein legte für das britische Empire.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hallo Steffi.
Bevor wir anfangen, müssen wir aber noch über unsere Live-Auftritte reden. Am 15.06.2024, da kommen wir ins Humboldt-Forum nach Berlin. Wir sprechen über Bilder, die lügen, wie wir von der Propaganda belogen werden. Anmelden könnt ihr euch da über die Homepage des Humboldt-Forums und wir freuen uns sehr, wenn ihr kommt. So, kommen wir zurück zu Elisabeth I. Sie war Königin von England von 1558 bis 1603, also 45 Jahre lang. Wenn man diese lange Regentschaft verstehen will, dann muss man mindestens mal bei ihrem Vater Heinrich dem VIII. Beginnen. Warum?
Naja, also jener Heinrich hatte den Bruch mit dem Papst und damit natürlich auch einen Streit um die Religion provoziert. Und der Hintergrund dieses Streites mit Papst Clemens dem VII., das waren diverse Frauengeschichten Heinrichs. Mit Katharina von Aragon hat er eine Tochter, die überlebt hat. Das war die spätere Königin Maria die Erste oder Mary the First. Dann hatte er 5, vielleicht sogar 6 Kinder, die sehr früh gestorben sind oder tot geboren wurden. Mit Anne Boleyn, eben unsere Elisabeth, die wir heute betrachten, die wurde später Königin. Bis 1603. Mit Jane Seymour hatte er den Sohn Edward, der wurde später Edward der VI., auch als König. Und da kann man sagen, Heinrich hatte ein wirklich reges Leben, aber dem Papst gefiel das gar nicht.
Ein reges Leben, das hast du wirklich sehr, sehr nett jetzt formuliert. Also es ging drunter und drüber, kann man glaube ich sagen. Ne? Trotzdem, was hat denn der Papst damit zu tun, mit dem Eheleben eines englischen Königs?
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber der Papst hatte darüber zu befinden, ob eine Ehe aufgelöst werden konnte oder eben nicht. In der Regel kam ein Nein aus Rom. Mhm. Das aber wiederum gefiel Heinrich angesichts seines Lebens überhaupt nicht, und hauptsächlich nicht, weil er viele Ehen eingegangen ist. Und der Ausweg, den will er damals gesehen haben in den Reformen von William dem Eroberer. Der hatte im 11. Jahrhundert nämlich Bischöfe ins Amt gebracht und die Kirche reformiert. Und das machte Heinrich nun auch und er unterwarf den englischen Klerus. Und seitdem ist der englische König Oberhaupt der nunmehr entstandenen anglikanischen Kirche.
Aber was war denn jetzt mit dieser Ehe? Hat der Papst denn da klein beigegeben? Und hat die Ehe mit Katharina annulliert?
Nein, das hat er nicht. Die Angelegenheit ist dann eskaliert, als Heinrich nämlich Anne Boleyn heiratete, obwohl er die Ehe mit Katharina von Aragon noch gar nicht aufgelöst hat. Also sie bestand noch. Aber der hatte ganz andere Sorgen, denn Anne war schwanger und das Kind sollte jedenfalls legal sein, damit es auf den Thron folgen konnte. Und als Papst Clemens der VII. Aus dem Haus der Medici im Übrigen von dieser Ehe erfuhr, da erklärte er die Ehe für nichtig und er drohte mit der Exkommunikation Heinrichs. Und das war für die Menschen damals ein wirklich scharfes Schwert. Aber Heinrich, der war mutig und zog nicht zurück. Und am 5. November 1534 wird er im Parlament als höchstes Oberhaupt der Kirche von England auf Erden bezeichnet. Und damit war die Trennung von Rom klar und die Gründung der Kirche von England war vollzogen.
Das fand ja alles statt zu Zeiten der Reformation, also der Aufspaltung des Christentums in mehrere Konfessionen. Gab es da einen Zusammenhang?
Na, ich denke mal, vor allem hat Heinrich aus eigenen Motiven gehandelt. Die Church von England sagt heute von sich selbst, man gehe so eine Art Mittelweg zwischen Katholizismus und Protestantismus. Aber die Abspaltung, die sorgte natürlich in England für Unruhe. Und das konnte man auch an seinen Kindern sehen. Maria die Erste, die war ja seine Tochter, akzeptierte das nicht und Sie akzeptierte vor allem nicht, dass Heinrich Oberhaupt der Kirche von England sein sollte. Deshalb fiel sie in Ungnade und wurde erst 1544 wieder in die Thronfolge aufgenommen. Dann wurde sie Königin und sie versuchte die Rekatholisierung der Insel. Aber letzten Endes scheiterte Mary am Parlament. Es sollte weiterhin keine Hoheit des Papstes über die englische Kirche geben und es sollten auch keinerlei Kirchenländereien zurückgegeben werden. Und dieses Problem beschäftigte natürlich auch Elisabeth I., als sie dann 1558 auf dem Thron folgte.
Der Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Protestanten beschäftigt Königin Elisabeth I. also auch in ihrer Regentschaft. Und dadurch kommt auch eine Person ins Spiel, die den Stoff für viele Theaterstücke, Filme und Serien geliefert hat. Maria Stuart. Wer war sie und warum war sie die größte Gegenspielerin von Elisabeth I.? Das erzählt uns Chrissy Mockenhaupt.
Euer Majestät, ein Brief der Königin von Schottland.
Meine liebe Cousine, ich kann nicht länger in Schottland bleiben. Ist es zwar ein goldener Käfig, in dem Sie mich festhalten, ist es dennoch ein Käfig. Ich mache mich auf den Weg nach England. Ich würde mich freuen, wenn wir uns endlich einmal treffen könnten. Maria.
Maria Stuart? In England? Was fällt dir ein? Glaubt sie, dass ich sie mit offenen Armen empfange? Wahrscheinlich soll ich hier gleich noch meinen Thron übergeben.
Nun, Eure Majestät, wie sollen wir verfahren?
Bringt sie irgendwo unter und bewacht sie. Ich will nichts von ihr hören oder sehen. Verstanden?
Wie ihr befehlt, Eure Majestät.
In Europa herrscht der Glaubenskrieg. Katholizismus gegen den wachsenden Protestantismus. Der spielt auch in den Leben der beiden Königinnen Elisabeth und Maria Stuart eine entscheidende Rolle. Als Elisabeth 1558 den Thron besteigt, macht sie sofort die Reform ihrer Schwester Mary rückgängig. Die wollte den Katholizismus in England etablieren und ließ dafür auch haufenweise Protestanten hinrichten. Das verschaffte ihr den Beinamen die Blutige, also Bloody Mary. Auch Elisabeth musste darunter leiden. Sie wurde wegen ihrer Konfession von ihrer eigenen Schwester im Tower eingesperrt.
Mary, ich bitte dich, lass mich gehen und ich werde eine gute Katholikin sein.
Der Wechsel zum Katholizismus ist allerdings nur vorgespielt. Sobald Mary stirbt und Elisabeth auf den Thron kommt, macht sie die katholischen Reformen rückgängig und sich selbst zum Oberhaupt der protestantischen anglikanischen Kirche. Das wiederum schmeckt den Katholiken im Land so überhaupt nicht. So gibt es immer wieder Verschwörungen und Mordkomplotte gegen die Königin. Hier kommen Maria Stuart ins Spiel und Francis Walsingham.
Eure Majestät, man munkelt von einem Mordkomplott gegen euch. Maria Stuart soll auf den Thron gehoben werden. Ich habe meine Spione schon ausgesandt, mir zu berichten. Sorgt euch nicht. Ich werde es nicht so weit kommen lassen.
Sicherheitsminister Walsingham erschafft ein Netzwerk aus Spionen und Agenten, auch auf dem europäischen Festland, finanziert aus seiner eigenen Tasche. So entsteht etwas ganz Neuartiges, ein Geheimdienst. Mehrere Verschwörungen gegen Queen Elizabeth kann er so aufdecken. Maria Stuart ist gläubige Katholikin. Das ist ein Grund, warum sie von den Schotten als Königin abgesetzt wird, denn da wächst der Protestantismus. Als dann auch noch rauskommt, dass sie an der Ermordung ihres zweiten Ehemanns beteiligt war, flieht sie aus Schottland. Den Katholiken in England kommt sie wie gerufen. Doch Walsinghams Geheimdienst leistet ganze Arbeit.
Eure Majestät, ich kann Ihnen mit Freude berichten, dass wir bereits einen der Verschwörer festnehmen konnten. Der Rest wird sicher auch bald den Weg in unsere Kerker finden.
Wie habt ihr das nur wieder geschafft, mein lieber Walsingham?
Nun, Maria Stuart wird ja schon seit Jahren gründlichst überwacht. Auch ihre Post. Sie schickte sich mit dem Rest der Verschwörer Briefe hin und her, die in Weinfässern versteckt waren. Diese haben sie zusätzlich in einem Geheimcode verfasst. Sie wussten aber nicht, dass der Bote ein Doppelagent war, der mir die Briefe vorbeibrachte. Und ich ließ sie entschlüsseln. Damit haben wir genug in der Hand, um ihnen den Prozess zu machen. Auch Maria Stuart.
Und das heißt was? Sie ist ja schließlich schon im Gefängnis.
Nun, das überlasse ich dem Richter. Doch ihr wisst, was eigentlich auf eine Verurteilung wegen Hochverrates droht.
Maria Stuart wird zum Tode verurteilt. Doch Elizabeth kann sich lange nicht dazu durchringen, das Hinrichtungsurteil zu unterzeichnen.
Sie ist immer noch eine Königin. Sie hat damit eine besondere Beziehung zu Gott. Man darf sie nicht einfach töten und gleichmachen mit dem gemeinen Volk.
Meine Königin, es gibt keinen anderen Weg. Maria Stuarts Kopf muss abgeschlagen werden. Sie wird euch bis an ihr Lebensende nach dem Leben trachten und es wird weitere Versuche geben, euch zu stürzen, wenn sie nicht beseitigt wird.
Und so entscheidet sich Elizabeth am 7. Februar 1587 schließlich schweren Herzens dazu, zu unterzeichnen. Einen Tag später wird Maria Stuart enthauptet. Was mit dazu führt, dass der mächtigste Katholik der Welt, König Philipp II. Von Spanien, England den Krieg erklärt.
Thomas Kielinger war lange in England für die Welt als Korrespondent und er hat eine Biografie über Elisabeth geschrieben. Hallo, Herr Kielinger.
Hallo.
Herr Kielinger, wir haben ja schon gehört, Heinrich VIII. War nicht begeistert über die Geburt von Elisabeth, denn er wollte einen, in Anführungszeichen sage ich es mal, ordentlichen Stammhalter, also er wollte einen Sohn. Wie ging das denn dann weiter? Also hat er sich denn mit dieser Tochter irgendwie angefreundet, mit dem Gedanken, dass das jetzt kein Junge ist? Welche Rolle hat er gespielt, der Vater, in Kindheit und in Jugend von Elisabeth?
Also man betont immer seinen Wunsch, dass er einen Sohn haben wollte. Viel genauer könnte man eigentlich sagen, die Monarchie verlangte einen Sohn. Sie verlangte ja eine Nachfolge. Und es war nicht denkbar in der Zeit, damals 16. Jahrhundert, dass Frauen sozusagen die Rolle eines Königs übernehmen könnten. Darum hat er vorrangig auf einen Sohn gehofft. Und hat sich dann natürlich damit arrangiert. Das hat sich bereit gefunden, das zu akzeptieren. Er hat sehr viel für ihre Bildung getan und hat also doch akzeptiert, dass eine intelligente Tochter dann wohl in die Thronfolge eintreten könnte.
Jetzt sah es aber trotzdem erstmal nicht danach aus. Sie haben es ja gerade selbst auch gesagt, es war nicht vorgesehen, dass eine Frau Thronfolgerin wird. Wie ist es dann trotzdem dazu gekommen?
Ja gut, der Sohn kam nicht. Er hatte vorher schon eine Tochter, das ist die Mary, von seiner ersten Frau, Katharina von Aragon. Elisabeth ist die Tochter von Anna Boleyn gewesen, die dann am Ende hingerichtet wurde, angeblich wegen Untreue. Er hatte also zwei Frauen als Nachfolger und hat sie als ordentlich durch in seinem Testament als Nachfolgerin eingesetzt. Vorbehaltlich der Möglichkeit, dass noch später ein Sohn kommen könnte. Er ist zu seinen Lebzeiten dann nicht mehr gekommen.
Okay, also musste sie es werden. Es gab gar keine andere Möglichkeit.
Es gab keine andere Möglichkeit, nein.
1558 war es dann soweit. Elisabeth bestieg den Thron. In welchem Zustand war denn das Königreich, als sie Königin wurde?
Also ein schrecklicher Zustand. Ein religiöses Schisma ging durch die Nation, durch die erste Tochter von ihm, die als erste Thronfolgerin berechtigt war. Sie war nämlich katholisch erzogen durch ihre Mutter Katharina von Aragon, der Spanierin. Und es herrschte also ein blutiges Regiment unter der Mary. Man nannte sie später auch die Mary, die Blutige, die England rekatholisieren wollte. Sie hat etliche Ungläubige an und Abführung auf den Scheiterhaufen geschickt. Das Land war also zerrüttet und unsicher über seine Zukunft. Und das war, glaube ich, das Hauptproblem, das England vor sich hatte, als der König starb.
Elisabeth I. hat es ja geschafft, diesen Religionsstreit im Land beizulegen. Wie hat sie das gemacht?
Also sie war eine theologisch versierte Frau, die genau versuchen wollte, den Briten, den Engländern vielmehr, das Schicksal zu ersparen, das damals der Kontinent erlebte. Die Religionskriege auf dem Kontinent waren für sie etwas Abschreckendes. Also hat sie einen Kompromiss eingeführt. Jemand hat später diesen anglikanischen Kompromiss, der unter ihrer Regierung entstand, ein theologisches Chamäleon genannt. Es ist eine Mischung aus protestantischen und katholischen Elementen. Und so wurde sie sozusagen eine Herrscherin über eine ökumenische Landschaft. Sie hat immer dagegen gewütet, dass die Puritaner, das heißt die Protestanten und die Katholiken, gegeneinander Krieg führten, weil sie davon ausging, die glauben doch an denselben Christus, an denselben Gott. Es gibt nur einen Glauben. Alles andere, hat sie gesagt, ein berühmtes Zitat von ihr, alles andere ist ein Streit über Trivialitäten. Das ist eine erstaunliche Äußerung für eine Frau des 16. Jahrhunderts, dass sie die Unterschiede in den Religionen, katholisch, protestantisch, einfach aberkannte und sagte, das übernehme ich nicht. Es gibt nur einen Glauben, einen Christus. Und so hat sie geschmiedet diesen religiösen Kompromiss. Beiden Seiten waren nicht recht. Die Protestanten waren nicht protestantisch genug. Die Katholiken waren nicht katholisch genug. Aber sie hat sich etabliert als Frau des Kompromisses, die verhindern konnte, dass England in einen Religionskrieg stürzte, wie es damals der Kontinent in Europa erlebte.
Ich würde gerne ganz kurz mal auf die Persönlichkeit von Elisabeth eingehen, weil Sie haben da gerade ganz viele Sachen gesagt, die jetzt auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Sie haben gesagt, die Frau hat gewütet, dann haben Sie aber auch gesagt, die Frau hat Kompromisse gesucht. Was war das für eine Persönlichkeit, die Elisabeth?
Also sie ist natürlich geprägt worden durch ihre Vorgängerin, ihre Halbschwester Katharina, und wollte auf jeden Fall verhindern, dass diese schrecklichen Verfolgungen Andersgläubiger unter ihrer Herrschaft weitergehen. Insofern hat sie an Abführung gewütet, das heißt, sie hat beendet diese drakonischen Maßnahmen gegen Protestanten. Mary war ja die katholische Nachfolgerin und viele der Protestanten wurden auf den Scheiterhaufen geschickt. Das war für sie absolut undenkbar. Und das wollte sie beenden. Und daraus entstand ihr Wunsch, einen Kompromiss zu finden. Und der Kompromiss war das theologische Chamäleon, wie man später sagte, diese Mischmasch aus katholischen und protestantischen Elementen. Sie war also eine absolute Gegnerin des Schreckensregiments ihrer Halbschwester, der Mary, der katholischen Mary, ja. Und eine große Diplomatin in Empfinden eines Kompromisses, der beide Seiten zwar nicht zufriedenstellte, aber jedenfalls beiden die Lust und die Laune nahm, sich gegenseitig an die Gurgel zu fahren.
Eine Schlichterin.
Eine Schlichterin, absolut. Hm. Eine große Diplomatin, wenn man so will. Und eine Schlichterin, natürlich.
Jetzt hat Elisabeth ja nicht nur den Religionsstreit beigelegt und sie war nicht nur Begründerin des Empire, sondern unter ihr wurde England auch noch zur Seemacht. Es gab unter anderem eine legendäre Schlacht im Ärmelkanal gegen die spanische Armada, in der eigentlich die spanische Armada überlegen war, aber trotzdem gelang den Engländern der Sieg. Wie ist das passiert?
Also die Zeit Elisabeth ist der Beginn der großen Seefahrertradition Englands. Die militärische Stärke war nicht auf dem Land zu finden. England war als Landmacht keine militärische Präsenz, aber als Seemacht, das heißt Kraft der Talente ihrer Seefahrer, war sie bestimmt sozusagen die Vorhand zu gewinnen. Der Handel, der Seehandel, die Entdeckungsreisen, die unter ihrer Zeit begannen, und der unerklärte Krieg mit Spanien, der ist nie offiziell erklärt worden, aber es war eine Nadelstichpolitik, mit der man den spanischen Vorrang im Kolonialreich, vor allen Dingen in der Karibik, in die Zügel greifen wollte. Das hat sie allmählich sozusagen nach vorne gebracht. Und dann hatte sie, das darf man nicht vergessen, einen Seefahrer besonders, man nannte sie damals die Sea Dogs, die Seehunde, Francis Drake, der 1577 bis 1580 in 3 Jahren die Welt umsegelte, allein der erste Weltumsegler. Dieser Großtat von Francis Drake hatte sichtbar auf den Tisch gelegt: Spanien ist keine Weltmacht. Sie können ihr Reich gar nicht überall schützen. Wir können überall eindringen mit der Kraft unserer Navy. Und damit war, wenn man so will, Spanien entthront als absolut dominante Weltmacht. Und England rückte immer mehr an seine Stelle. Kraft der Stärke seiner Navy, seiner Handelsbeziehungen, die sie zu über die ganze Welt immer weiter vordringen ließ.
Elisabeth I. hat den Religionsstreit beigelegt in England und sie hat das Land auch noch zur Seemacht gemacht. Thomas Kielinger hat uns viel erzählt über diese bedeutende Herrscherin. Herzlichen Dank.
Oh, bitte, alles Gute.
Matthias, die Regierungsjahre von Elisabeth I., die werden ja auch als goldene Jahre bezeichnet oder auch als das elisabethanische Zeitalter. Woher kommen diese Bezeichnungen?
Naja, einmal, sie hat extrem lange amtiert, genauer gesagt 45 Jahre. Und die Zeit davor, die war extrem schwierig, zumindest wegen 2 großen Streitpunkten. Das war die Auseinandersetzung der Krone mit dem Parlament und der Streit zwischen den Konfessionen, also die anglikanische Kirche. Und Elisabeth konnte beide Konflikte lösen und damit die Unruhe im Land reduzieren. Und gleichzeitig löste sie eine Blütezeit in Kunst und Kultur aus. Ein Name mag das vielleicht verdeutlichen, den kennen wir alle. William Shakespeare, er lebte von 1564 bis 1616 und er war einer der größten und bedeutendsten Dichter der Weltliteratur.
Kennen wir natürlich. Kunst und Kultur, das sind auch feine Dinge. Damit es uns gut geht, muss allerdings ja auch ein bisschen Geld da sein. Also es muss wirtschaftlich gut laufen. Wie war das unter Elisabeth I.?
Ja, das kann man wohl sagen, da lief es einigermaßen gut. Es wurden die ersten Kolonien gegründet, es wurden neue Handelswege und Routen erkundet und eingerichtet und es waren Entdecker am Werk. Auch hier zwei Namen, Francis Drake und Walter Raleigh, die beide sozusagen den Grundstein für das spätere Weltreich legten. Und noch etwas, man nannte Elisabeth auch The Virgin Queen, also die jungfräuliche oder zumindest unverheiratete Königin. Und all das trägt zum Mythos der Frau bei, die an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit und während der Renaissance Englands Geschicke lenkte.
Über das elisabethanische Zeitalter spreche ich jetzt noch weiter mit Professor Jürgen Klein. Er ist Anglist und Historiker und er hat ein Buch geschrieben über eben diese Zeit. Hallo, Herr Klein.
Ja, hallo.
Das elisabethanische Zeitalter wird ja auch das goldene Zeitalter, das Golden Age genannt. Ist das übertrieben oder ist das angemessen Ihrer Ansicht nach?
Das kommt darauf an, welche Bevölkerungsteile Sie im Sinn haben. Also es war natürlich ein goldenes Zeitalter für die Oberschichten und für die Mittelschichten. Und die Mittelschichten haben sich sehr erweitert und sehr differenziert. Das hängt aber von ökonomischen, auch von wissenschaftlichen, technologischen Aspekten ab. Währenddessen der sogenannte vierte Stand, der hatte keinen Einfluss auf die Gesellschaft. Der war sozusagen völlig abhängig. Es waren sehr viele Lohnarbeiter. Es gab aber keine Sklaven und Leibeigene. Und der Staat hat sich in gewisser Weise auch für diese armen Leute interessiert oder hat ihnen geholfen bei Hungersnöten. Wenn in einer Grafschaft eine Hungersnot war, hat man das Getreide aus anderen Grafschaften dorthin gebracht. Oder in ganz extremen Fällen hat man Getreide importiert. Also sie waren nicht ganz abgeschrieben, diese ganz armen Leute. Und man hat, wenn keine Arbeit da war, auch Arbeitshäuser eingerichtet. Da wurden Materialien dahin gegeben und sie konnten diese Materialien bearbeiten. Aber im goldenen Zeitalter war es für diese vielen Leute auf keinen Fall.
War das denn für die Arbeiter und die Unterschicht ein besseres Zeitalter als das davor immerhin? Sie sagten jetzt gerade, der Staat hat sich gekümmert.
Ja, ich denke mal, wenn man diese Armen- und Sozialgesetzgebung, wenn man die anspricht, das ist ja dann ein gradueller Unterschied. Aber ein gradueller Unterschied zum Besseren ist es schon gewesen.
Dann lassen Sie uns doch auch mal gucken auf die obere und auf die Mittelschicht. Da sagten Sie schon, für diese Schichten war das ein goldenes Zeitalter. Inwiefern?
Ja, der Hochadel war natürlich auch in die politischen Geschäfte einbezogen, weil viele von diesen Leuten auch im House of Lords saßen. Also das waren Herzöge etc. Und die geistlichen Führer, die saßen auch im Oberhaus. Aber wichtiger wurde auch im Zeitalter Elisabeths das Unterhaus, denn das bestand ja aus der sogenannten Middling Sort. Das war die Gentry. Und das waren die Kaufleute oder die Leute, die in den Städten eine besondere Bedeutung hatten. Auch die Grafschaftsritter waren im Unterhaus. Und es war ja ein System, das mit parlamentarischen Gesetzgebungen arbeitete. Also das heißt, die Königin war eine mächtige Person, die konnte auch viel entscheiden, hat auch die Fäden in der Hand gehalten, aber sie konnte nicht ohne das Parlament regieren.
Wie sehr sind denn diese ganzen Entwicklungen, von denen Sie gerade sprechen, tatsächlich ihr zu verdanken? Also wie sehr war sie denn in diese Regierungsgeschäfte Englands eingebunden?
Ja, das ist ja schon eigentlich dann die zweite Frage. Sie war sehr eingebunden und es ist sicher falsch, wenn man sagt, sie hätte nicht das Heft in der Hand gehabt. Es war natürlich so, dass Institutionen vorhanden waren, mit denen sie kooperiert hat. Das war zum Beispiel das Privy Council, ihr Staatsrat und auch das Parlament. Sie kontrollierte ihre Politik mehr als jeder Tudor-Herrscher. Und sie war auch eine Meisterin des politischen Spiels. Man hat wichtige Entscheidungen nie aus der Hand gegeben. Mhm. Sie war ja immens gebildet, sie war auf der Höhe der Zeit.
Unter anderem dank ihres Vaters haben wir schon gehört in diesem Podcast.
Naja, er hatte dafür gesorgt, dass sie die beste Ausbildung bekam. Sie hat ja, im Grunde genommen hat man sie so ausgebildet, dass man ihre Lehrer aus Cambridge abgezogen hat. Das heißt, ihre Schulstube war sozusagen wie eine Abteilung von der Universität Cambridge. Das sind die besten Leute, haben sie unterrichtet. Also das ist nicht nur die Sprache, dass sie die Sprachen beherrschte, die alten Sprachen sowieso, dann aber Französisch, Italienisch und Spanisch. Und sie war auch in den Naturwissenschaften informiert und in den Geisteswissenschaften, soweit man davon damals reden konnte. Also Literatur, Theologie, Geschichte, da war sie sehr, sehr informiert und hat auch ganz bestimmte Aspekte meinetwegen des antiken Denkens übernommen für ihre Konzeption der Staatspolitik.
Dennoch war ja die Zeit ihrer Regentschaft eine Epoche des Patriarchats. Also Elisabeth war sozusagen als einzige Frau in der europäischen Weltpolitik aktiv. Wie hat sie das angestellt?
Naja, sie ist ja, nachdem ihre Halbschwester gestorben war, wurde sie zur Königin ausgerufen. Aber jetzt hat sie haben ja völlig recht. Sie musste sich mit der Männerwelt auseinandersetzen. Und sie hat das aber getan in einer Weise, es war nicht immer ohne Kampf möglich, aber sie hat sich durchgesetzt. Das heißt, sie wusste genau, dass sie sich als Frau durchsetzen musste in dieser Magnatenwelt, in dieser patriarchalischen Welt. Und sie hat zum Beispiel nie geheiratet.
Warum hat sie das nicht gemacht?
Da gibt es verschiedene Gründe, warum sie nicht geheiratet hat. Und ich denke, der Hauptgrund ist gewesen, dass sie es auf keinen Fall erlaubt hätte, dass ein Mann in ihre England-Politik hineinregiert. Also die Szenarien sind ja eigentlich nur zwei. Entweder sie würde einen europäischen Herrscher heiraten, einen kontinentaleuropäischen Herrscher, oder einen englischen Adligen. Im ersten Falle würde dieser Mann versuchen, seine eigenen Interessen ihr irgendwie aufzuoktroyieren. Und sie wollte auf alle Fälle eine englische Politik für England machen. Sie hat ja auch, als sie angegriffen wurde vom Parlament, die haben ja sie immer zwingen wollen zum Heiraten wegen der Nachfolge, der Erbfolge, hat sie dann dem Parlament erstmal vorgeworfen, die seien unverschämt, da könnten sie gar nicht drauf dringen. Und dann hat sie in einer Szene einmal gesagt, vor dem Parlament, sie würde keinen Mann heiraten, sie wäre mit England verheiratet.
Das war eine richtig moderne Frau, ne?
Sie hat sich von Schmeicheleien und so etwas nicht beeindrucken lassen. Sie war natürlich auch eine Frau und sie hatte schon Interesse an Männern, so ist das nicht. Aber sie hat niemanden geheiratet. Und wenn sie einen englischen Adligen geheiratet hätte, auch einen hohen Adligen, dann wäre sie ja in die Fraktion, die Adelsfraktion mit hereingeraten. Sie hat aber immer darauf geachtet, dass es eine Distanz zwischen ihr und dem Adel gab. Also ganz große Distanz. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie diese Krönung und die Salbung zur Königin als etwas ganz, ganz Wichtiges erachtet hat. Sie hat sich damit identifiziert und hat natürlich auch ihre ganze Inszenierung, diese Staatsinszenierung auf sich abgestellt. Das hat sie selbst gut gekonnt, aber es gab viele, viele Leute, die da mitgemacht haben. Das waren die Musiker, das waren die Dichter. Selbst die Architekten haben Schlösser gebaut in einem Grundriss von Elisabeth.
Herr Klein, wenn wir das mal versuchen zusammenzufassen, was würden Sie sagen, von welchem Weltbild hat sich Elisabeth die Erste leiten lassen?
Ich denke, dass sie vom Renaissance-Humanismus, der natürlich auf die Antike zurückgeht, dass er sich davon hat leiten lassen. Aber sie hat diese Weltorientierung verbunden mit einem ganz starken Pragmatismus. Und es gab ganz bestimmte Ideen, zum Beispiel der Skeptiker, die sie aufgenommen hat. Sie war also in keiner Weise naiv, hat aber das immer mit diesem politischen Kalkül kombiniert. Mit dem Ziel, ihr Land so zu regieren, dass England sich weiterentwickeln konnte. Das war ihre Philosophie.
Professor Jürgen Klein war das. Er ist Buchautor, er hat ein Buch geschrieben über Elisabeth und ist Anglist und Historiker. Wir haben gesprochen über Elisabeth und auch über das elisabethanische Zeitalter. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Klein.
Ja, okay, danke.
Matthias, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, dass auch die Anfänge des britischen Empire auf die Zeit von Elisabeth I. zurückgingen. Wie ist das genau entstanden?
Naja, es waren Kolonien, die nach und nach dazukamen und dann irgendwann dieses Weltreich ausmachten. Die erste Kolonie, die ich gefunden habe, die war 1583 in Neufundland. 1609 kamen dann die berühmten 13 Kolonien im Norden Amerikas dazu. Massachusetts, New Hampshire, Pennsylvania, Maryland, Carolina oder Georgia. Und etwas später kamen dann noch welche in der Karibik dazu. Australien, ein ganzer Kontinent also, gehörte seit 1770 dazu. Damals wurden Siedler losgeschickt, im Auftrag der Krone Kolonien zu gründen. Und die meisten dieser Kolonien, die kamen dann im 19. Jahrhundert dazu, vor allem in Afrika und Asien. Und bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte England Besitzungen auf allen Kontinenten und rund 420 Millionen Menschen, also ein echtes Weltreich.
Das aber nicht lange gehalten hat. Zwischen der größten Ausdehnung und dem Ende dieses Riesenreichs, da lagen nur etwas mehr als 2 Jahrzehnte. Wie ist denn das passiert?
Abgesehen von den nordamerikanischen Kolonien, die ja 1776 schon verloren gegangen sind, begann das Ende des britischen Weltreichs nach dem Ersten Weltkrieg. England war zwar auf der Seite der Sieger, aber schon 1920 waren Unabhängigkeitstendenzen nicht mehr zu übersehen, zum Beispiel in Irland 1921 oder ein Jahr später in Ägypten. Und Ende der 20er Jahre kam das auch noch in einigen chinesischen Protektoraten dazu. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging dann dieser Prozess weiter und vor allem in den 1960er Jahren konnte man sehen, dass sehr viele Kolonien unabhängig wurden. Sie wurden zu kostspielig. Das passte auch nicht mehr in die Zeit, weil die Unabhängigkeitsbewegungen überall zu stark geworden sind.
Sprechen wir weiter über das britische Empire mit Professor Dr. Claudia Schnurmann. Sie hat genau zu diesem Thema publiziert. Sie hat ein Buch geschrieben, Vom Inselreich zur Weltmacht. Hallo Frau Schnurmann.
Ja, guten Tag.
Hatte denn die Elisabeth, Frau Schnurmann, von Anfang an den Plan, ein so weltumspannendes Imperium zu gründen?
Nein, auf keinen Fall. Also es ging vor allen Dingen darum, sich gegen Spanien durchzusetzen und da war jedes Mittel recht. Und die Kolonien waren ein Weg dazu, beziehungsweise die kolonialen Versuche, die sie unternommen hat. Und die sind ja durch die Bank alle gescheitert. Also es gibt ja diese Idee, hier in North Carolina beziehungsweise im Gebiet des heutigen North Carolina zu siedeln. Da hat die Krone diverse Expeditionen ausgeschickt und das ist ja schmählich gescheitert. Also Roanoke, The Lost Colony 1585, war 1590 buchstäblich Geschichte. Und danach hatte man dann erstmal am Hof sozusagen die Nase voll von Kolonien. Und die ersten kolonialen Unternehmungen kamen ja erst unter ihrem Nachfolger, unter James dem Ersten. Also Elisabeth hatte einige Masterminds, die sich für Kolonien eingesetzt haben. Die haben auch interessante Paper produziert, wo im Grunde der ganze Plan drin stand, wofür man Kolonien brauchen kann. Aber letztlich ist es an der Realität gescheitert.
Also kann man sagen, dass zu dem Zeitpunkt England eher Nachteile hatte durch seine Kolonien, beziehungsweise das gar nicht richtig funktioniert hat?
England hatte keine Kolonien. Also wenn man von englischen Kolonien sprechen kann, dann eigentlich nur von Irland. Irland wurde als Kolonie betrachtet und Irland brauchte die englische Krone, um sich gegen Spanien wieder durchzusetzen, weil die Spanier versucht haben, über Irland Invasionen in England zu starten. Und da war das eine Frage des Überlebens für die englische Krone, dass man Irland kontrollierte.
Wie kam es denn dann hinterher zum British Empire?
Das hat im Grunde 200 Jahre gedauert. Also es begann mit Jamestown 1607. Das war ja zuerst auch eigentlich ein Flop. Die Leute sind da ja gestorben an Salzvergiftung. Die haben halt Meerwasser getrunken, weil die Brunnen, die sie gebohrt hatten, wurden von Meerwasser geflutet. Und die sind dann jämmerlich gestorben. Und dann gab es halt die nächsten Kolonien, also Virginia, Neuengland, Massachusetts. Aber das waren ja alles nur ganz kleine Unternehmungen. Da saßen ja dann vielleicht, wenn es hochkam, 1000 Engländer. Und damit können sie ja nicht viel anstellen. Ne? Mhm. Also das beginnt eigentlich erst richtig mit Pennsylvania in den 1680er Jahren. Und dann entscheidet die Situation in Europa über Englands Aufstieg zur Weltmacht mit dem Frieden von Utrecht zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und im 18. Jahrhundert steigt dann England wirklich zu einer Weltmacht auf mit Kolonien. Und der Höhepunkt ist 1763, Friede von Paris. Und mit dem Abfall der 13 nordamerikanischen Kolonien beginnt ein Wellental. Und im 19. Jahrhundert steigt dann England wirklich mit dem zweiten Empire zur Weltmacht auf.
Ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Kolonien gab. Also es gab zum Beispiel Kronkolonien, es gab Protektorate und es gab Kondominiums. Was sind da die Unterschiede und warum gab es diese unterschiedlichen Kolonien?
Also da muss man unterscheiden nach den verschiedenen Phasen und nach den Zuständigkeiten. Also es beginnt im Grunde mit diesem Dreieraufteilung, also Kronkolonien, Dominions, dann die Eigentümerkolonien und die Charterkolonien. Das ist im 17. Jahrhundert. Und dann behält man die Begriffe bei, aber die bedeuten jeweils was anderes. Also zum Beispiel Protektorat im 17. Jahrhundert bedeutet etwas anderes als Protektorat im 19. Jahrhundert, genauso Dominion. Da muss man immer genau wissen, in welcher Zeit bewegt man sich, weil es dann eine andere Bedeutung hat. Also ursprünglich sind das diese drei Kolonien, wo die Krone von ihrem Besitz etwas abgibt. Also diese ganzen Urkunden, diese Charter, die vergeben werden, sind im Grunde Lehnsurkunden. Und die Krone behält den Zugriff auf die Kolonien. Drum ist ja nachher die amerikanische Unabhängigkeitserklärung bzw. die Gravamina, die da erwähnt werden, gegen die Krone gerichtet, weil man sich aus dem Lehensvertrag mit der Krone löst. Also die Kolonien unterstanden nicht dem Parlament.
Das British Empire hat ja nicht lange gehalten. Warum ist es zerbrochen?
Weil es zu groß geworden ist. So die alte Idee, irgendwann ist die Maximalausdehnung erreicht und dann implodiert das Ganze. Und das ist zwischen, kann man grob sagen, so zwischen 18, also erste Einbrüche gibt es eben mit dem Abfall der nordamerikanischen Kolonien, dann Unabhängigkeit bzw. Selbstständigkeit von Kanada Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann der große Einschnitt ist im Grunde der Zweite Weltkrieg mit der Unabhängigkeit der ehemaligen großen Kolonien, vor allen Dingen Indien. Also man kann sagen, der Abstieg beginnt peu à peu, Ende des 18. Jahrhunderts gleichzeitig Aufstieg, dann 19. Jahrhundert mit Kanada und dann der große Einbruch ist so ab den 1930ern bis in die späten 1940er Jahre.
Inwiefern würden Sie sagen, ist denn das British Empire trotzdem heute noch in den Köpfen der Briten? Welche Rolle spielt es noch in der englischen Gesellschaft?
Da muss man auch unterscheiden, mit wem man spricht. Also es gibt Leute, die wollen vom Empire nichts mehr wissen. Die wissen, das ist Geschichte, es ist vorbei, vergangen. Ein Traum oder ein Albtraum, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Dann gibt es die Nostalgiker, die ganz gerne wieder das Empire hätten. Und das dann mit einer antieuropäischen Haltung verwechseln. Also der Brexit hat eine ganze Menge mit der Nostalgie und dem Traum eines Empires zu tun. Also es ist wirklich eine Frage auch der politischen Einstellung. Dann gibt es durchaus Gruppen, die wissen genau, welche Probleme sie sich mit dem Empire eingehandelt haben, welche Konsequenzen das heute noch für die britische Gesellschaft hat. Aber andere sehen natürlich auch die Vorteile, die sie davon haben. Also dass Englisch zur Weltsprache geworden ist, hat natürlich eine ganze Menge mit dem British Empire zu tun. Ne?
Professor Dr. Claudia Schnurmann war das über das britische Empire, eine Weltmacht, die nicht lange bestanden hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Jetzt haben wir viel gesprochen über Elisabeth, über das goldene Zeitalter und über das britische Empire. Das ist ja alles Vergangenheit. Aber Matthias, was würdest du sagen, wie sehr beeinflusst das noch die Gegenwart auf der Insel?
Also offiziell muss man sagen, natürlich gar nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. England ist keine Weltmacht mehr. Die Kolonien sind mehr schlecht als recht unabhängig. Zwar haben die meisten ökonomische oder gesellschaftliche Probleme, damit kommen aber nicht alle in England zurecht. Das muss man klar sagen. Und oft gibt es noch den Gedanken, dass England besonders stark und vor allem besonders einflussreich in der Welt ist. Vielleicht sogar bei vielen im Kopf, die für den Brexit gestimmt haben. Jedenfalls kommt es ja manchmal so vor. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich betrachte das ja alles nur von außen.
Ja, wobei Frau Professor Schnurmann das ja eben auch bestätigt hat. Und wir haben auch in unserer Folge über Queen Victoria, auch ja eine bedeutende britische Herrscherin, da haben wir auch mit einem Historiker gesprochen, der uns das eben auch genau bestätigt hat. In diese Folge könnt ihr natürlich auch mal reinhören. Das war jetzt schon die dritte Folge über bedeutende Herrscherinnen in diesem Jahr. Wir waren übrigens nicht nur in England, sondern wir waren auch schon mal in Dänemark. Beim letzten Mal ging es um die Königin Margarete von Dänemark. Alles zu finden da, wo ihr auch sonst unsere Podcast findet. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem spektakulären Kriminalfall der deutschen Geschichte, der Enttarnung von Günther Guillaume als DDR-Spion am 25. April 1974. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald und nicht vergessen, am 15. Juni sind wir in Berlin. Tickets gibt es über die Website des Humboldt-Forums. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.